Kreuzfahrtreederei, die für mein Gefühl in Deutschland viel zu wenig bekannt ist bis jetzt, steht im Mittelpunkt der heutigen Episode, nämlich Oceania Cruises.
Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Und natürlich ist euch gleich beim Einstieg aufgefallen, ihr hört nicht die vertraute Stimme von Jerome, die am Anfang des Podcasts immer steht, sondern meine. Ich bin Franz Neumeier aus München und mache diese Folge ohne Jerome. Denn es ist wieder mal eine besondere Episode, wie wir es vor kurzem schon mal hatten. Es ist nämlich eine gesponserte Folge. Das heißt, offiziell gekennzeichnet als Werbung. Das ändert aber nichts dran, dass wir einfach ganz ehrlich und seriös über das Thema heute wieder sprechen. Ich habe es auch schon angesprochen, es geht um Oceania Cruises. Oceania Cruises ist die Reederei, die cruisetricks.de zurzeit 3 Monate lang komplett sponsert. Darüber freuen wir uns immer sehr, weil wir dann nämlich auf andere Werbung auf der Website, die ja manchmal doch ziemlich nervt, verzichten können und einfach einen großen, wichtigen Sponsorpartner mit Oceania da an der Hand haben. Ja, und ich habe Mike Schlüter als Gesprächspartner heute. Er ist Direktor Business Development für Deutschland, Österreich, Schweiz bei Oceania Cruises. Also kurz, er ist für den deutschen Markt zuständig und stellt sich auch gleich selber vor. Und steigen wir einfach gleich direkt ein.
Ja, hallihallo, ich bin Mike Schlüter. Ich komme aus Düsseldorf und bin verantwortlich für Oceania Cruises für die deutschsprachigen Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Und ja, mein ganz, ganz großes Steckenpferd ist halt das mit dem Kreuzerschiff die Welt erkunden und das Ganze sehr komfortabel und kurzweilig.
Da bist du eigentlich genau bei der richtigen Reederei. Auf die Destinationen, die ihr anlauft, kommen wir ja später gleich noch. Zu Beginn vielleicht mal eine grobe Einordnung von Oceania. Auf die Details gehen wir ja dann ausführlich im Podcast noch ein. Aber wo verortest du denn Oceania Cruises so im Kreuzfahrtmarkt? Was sind so die ganz wesentlichen Besonderheiten von Oceania?
Ja, ich glaube, man muss heutzutage unterscheiden zwischen einer Seereise, mache ich Ferien oder Urlaub auf dem Schiff, oder möchte ich eine echte Kreuzfahrt machen, sprich eigentlich wieder das Reiseerlebnis in den Vordergrund stellen. Und genau das ist, was du sagst, dass ja der Reisende mit Oceania Cruises eigentlich die Welt wieder erleben möchte. Der möchte möglichst viel in kurzer Zeit sehen. Und da positionieren wir uns als Reederei genau in einem Segment, was ja heutzutage eine sehr, sehr große Beliebtheit hat. Das heißt, wir sehen uns als Reederei als sehr komfortabel, sehr luxuriös an, aber empfinden uns nicht als die klassische Luxus-Reederei, wo vielleicht das gesellschaftliche Event mehr im Vordergrund steht, sondern Gäste, die mit uns reisen, die vereint eigentlich alle dasselbe Ziel. Man möchte viel voneinander, miteinander leben und lernen. Nicht nur an Land, sondern halt auch gerne an Bord. Und das macht uns so ein wenig aus, dass wir eine sehr, sehr große Reisezielgruppe ansprechen, die wirklich viel Erlebnis suchen in ihrem Urlaub.
Du hast das Thema Luxus gerade schon angesprochen. Oceania Cruises ist jetzt so in meinem Hinterkopf und in den vergangenen Jahren hatte sich ja eher als im oberen Premium-Markt, sage ich mal, positioniert. Ihr sagt jetzt explizit Luxus. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer heutzutage zu definieren, was ist Luxus. Denn es gibt in meinen Augen nichts Individuelleres als das Empfinden von Dingen, die man sehr luxuriös, sehr wichtig erachtet. Und wir haben genau das erkannt im Gespräch mit unseren Gästen, dass für viele Reisende es natürlich sehr luxuriös und wichtig ist, komfortabel zu reisen, in einem tollen Umfeld unterwegs zu sein, ja, die Wünsche quasi an den Augen abgelesen zu bekommen an Bord. Aber für viele andere ist das Thema Luxus auch Zeit verbringen und sich Zeit zu nehmen. Und von daher tue ich mir sehr, sehr schwer, diese Einordnung ja allgemeingültig zu definieren, was ist Luxus, weil ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Und ich glaube, im Laufe dieses Podcasts werden wir genau dazu kommen, was der Oceania Cruises Gast für sich als Luxus empfindet.
Jetzt habt ihr eine Schwesternreederei, Regent Seven Seas Cruises. Ihr habt auf der anderen Seite auch Norwegian Cruise Line, die jetzt mit ihrem The Haven, also diesem Schiff im Schiff-Konzept ja auch sowas ähnlich oder ja, tatsächlich was Luxuriöses anbieten. Wo liegt denn der Oceania zwischen NCL und Regent?
Ich glaube, wir sind genau da, wo du es auch gerade schon ja eingeordnet hast. Wir befinden uns zwischen diesen beiden Marken. Einmal haben wir NCL als natürlich ein ideales Produkt, vor allem auch für Familien mit Kind. Da ist das Erlebnis Schiff ganz, ganz klar auch in den Vordergrund gestellt, neben dem Reiseerlebnis.
Da ist ja ganz viel Wasserrutschen auch beim Entertainment. Obwohl Entertainment, kommen wir bei euch noch, ist eigentlich auch ganz großartig, aber weniger für Familien. Aber klar, da ist also sehr, sehr viel auch speziell für Kinder.
Definitiv. Und das steht mehr im Vordergrund als bei uns zum Beispiel. Das Erlebnis an Bord, dass ich ja, und da komme ich wieder in das Thema Urlaub auf dem Schiff mache. Ja, und dann haben wir die andere Marke, Regent Seven Seas, und da befinden wir uns ganz klar im Ultraluxusbereich. Das ist der Gast, der wirklich einen sehr, sehr hohen Wert darauf legt, dass das gesamte Umfeld mehr als 100% stimmt, dass er sich wirklich in dem äußersten Luxusambiente wohlfühlen kann. Und wir so als In-Between sprechen genau die Gäste eigentlich an, die sich ja in ihren Reisebedürfnissen sicherlich ja auch entwickeln. Wo dann irgendwann das Thema vor der Tür steht, jetzt reise ich ohne Kinder, weil die Kinder sind aus dem Alter raus, gehen ihre eigenen Wege. Was ist für mich dann letztendlich als Reisender wichtig? Und da stoßen dann viele Reisende genau auf unser Produkt. Kleinere Schiffe, die Route steht im Vordergrund, aber das Ganze in einem ja dennoch elegant, aber legeren Ambiente, wo der Rahmen von der Etikette vielleicht nicht ganz so steif ist, wie es bei anderen Reedereien sein kann.
Dann sind wir schon beim Thema Zielgruppe im Grunde. Wer sind denn die Kunden von Oceania? Du hast es schon so ein bisschen umrissen. Es ist eher amerikanisch-international geprägt. Das heißt, da auch die Frage so ein bisschen, wo ordnet sich Oceania da am deutschen Markt ein?
Also wir sprechen alle die Reisenden an, die international aufgeschlossen sind. Gäste, die sagen, ja, ich möchte die Welt bereisen, weil ich viel Fremdes kennenlernen möchte, das sind genau unsere Gäste. Die erleben auch an Bord viel Fremdes, viele verschiedene Kulturen. Du sprichst es richtig an, wir sind, ja, ich sage mal jetzt gerne englischsprachig dominiert. Viele Nordamerikaner, Australien, Neuseeland, UK, wichtige Zielgruppen für uns. Aber halt der internationale Markt, angeführt von den deutsch sprechenden Gästen, ist halt für uns die Zielgruppe, die wir an Bord holen. Der Gast, der sagt, er möchte wahnsinnig viel erleben, er möchte viel sehen in einer kurzen Zeit und er ist sprachlich international aufgeschlossen. Und häufig kommt die Frage, welches Einstiegsalter, ab welchem Alter wird eine Reederei relevant für einen Gast? Und wir sind in den letzten Jahren jünger geworden. Bei uns ist jetzt das Einstiegsalter ab Anfang 50 aufwärts.
Sieht man auch schon so ein bisschen am Design der Schiffe, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf.
Definitiv, das ist sicherlich das Ansprechen, was heutzutage in der Moderne und Hotellerie gelebt wird.
Was ich ja persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass man tatsächlich an Bord dann eben ja auch mal auf jemanden aus Venezuela trifft, ja, oder eben aus Australien, was du schon gesagt hast, oder mal einen Mexikaner kennenlernt, einen Kanadier. Das finde ich persönlich sehr, sehr reizvoll. Und das ist natürlich was, was ich bei euch ja schon immer wieder erlebt habe, dass man einfach diesen ganz internationalen Mix. Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse mit alles nur nicht deutsch, trifft es das ungefähr?
Ja, das trifft sogar sehr gut und das möchten wir auch sein. Also wir sind für den Gast wirklich die ideale Reederei, die Spaß dran hat, genau wie du sagst, abends im Restaurant, an der Bar mit anderen Gästen in Kontakt zu kommen, sich über eine fremde Sprache, ob es Englisch, Französisch oder Spanisch ist, zu unterhalten und davon viel mit und voneinander zu lernen. Und so diese typisch deutschen Geflogenheiten, Reisende, die mit uns aus Deutschland unterwegs sind, die suchen genau das nicht. Die suchen eigentlich wirklich dann ja das weltoffene Erlebnis.
Also noch ein paar Beispiele. Also ich sage jetzt mal, Kaffee und Kuchen kriegt man bei euch auch, aber es ist eher so ein britischer Afternoon Tea, oder? Also ist das sowas, woran man das festmachen kann?
Genau, also wir definieren wirklich Kaffee und Kuchen wie bei Königs auf dem Schloss, wenn sie dann im Schloss haben. Wo du wirklich die britische Tea Time erleben kannst, wo auf silbernen Servierwagen letztendlich eine große Auswahl von Kuchen über Gurkensandwiches bis zu den Hot Cross Buns angeboten wird. All das, ja, sind so Kleinigkeiten und da kommst du genau auf dieses Thema, ja, Kultur und Kulinarik zu sprechen. Denn ich glaube, nichts lässt sich besser miteinander verbinden, als halt ja auch die Kulinarik eines Landes zu erleben. Und wir als Reederei mit dem Claim Feines gesehen at Sea möchten genau das verkörpern. Wir möchten dem Kunden, dem Reisenden letztendlich da genau das Erlebnis bieten, was er vielleicht sucht. Viele Eindrücke ja auch über die Kulinarik mit nach Hause zu nehmen.
Das ist ja so einer eurer großen Markenzeichen, die ihr euch auf die Fahnen schreibt, ist die Kulinarik. War es auch früher schon, also selbst wie ihr euch noch als im Premium-Markt quasi positioniert habt, jetzt eher so ein bisschen Tendenz Luxus, aber ihr wart eigentlich immer so die beim Essen ganz, ganz vorne mit dabei waren. Habe ich an Bord auch so erlebt. Ne? Ich habe schon durchaus so das eine oder andere Lieblingsrestaurant bei euch. Das Emba, das asiatische Restaurant, finde ich ein ganz, ganz großartiges, wo ich am liebsten jeden Tag hingehen möchte. Was macht denn die Kulinarik bei euch aus? Du hast auch schon gesagt, so ein bisschen destinationsbezogen. Die Aspekte sind da auch mit drin inzwischen. Also es ist nicht nur das asiatische Restaurant und das Steakhouse und der Italiener, so wie man das, also habt ihr natürlich auch, weil das muss man haben und das möchte ich ja auch als Gast. Aber ihr habt auch so ein bisschen diesen regionalen Bezug inzwischen mit reingebracht, oder?
Den haben wir mit reingebracht mit unseren Market-Buffets, die wir anbieten in den jeweiligen Regionen, wo halt dann wirklich das geboten wird, was halt in der jeweiligen Destination auf der Speisekarte steht. Wie gelingt uns das? Ich glaube wirklich seitdem Oceania Cruises gegründet wurde, seit 2002, war so eins der Hauptsteckenpferde, ja, das Wohlbefinden in den Restaurants, in der Gastronomie muss im Vordergrund stehen. Ich weiß nicht, du kennst es vielleicht noch, wenn Oma früher eine Postkarte geschrieben hat, dann standen da auf dem Roller
immer so drei Punkte drauf. Ich habe sowas früher auch gemacht, aber das ist viele, viele Jahre her.
Ich kann mich daran erinnern, meine Oma, sie liebte es, Urlaub in Tossa del Mar zu machen. Danach haben wir dann auch unseren Hund benannt, also Tossa, das von nebenbei. Ja. Aber jetzt kann man die Postkarte, da waren so drei Punkte drauf. Wetter gut, dann schrieb sie immer von Unterkunft gut. Damit meinte sie dann halt ja Hotel und Co. Und Essen gut. Und wenn eins von den drei Dingen nicht gestimmt hat, war der Urlaub eigentlich nicht ideal. Und das ist halt seit jeher so dieser USP von Oceania Cruises. Wir müssen begeistern.
Also nicht, weil deine Oma das wollte, sondern weil es einfach wichtig ist, dass die drei essentiellen Dinge sind.
Das ist für glaube ich, viele Reisende wichtig. Das ist einfach die Zufriedenheit. Und die geht auch durch den Magen. Und wir haben halt zudem noch die Herausforderung, dadurch, dass wir so viele verschiedene Nationalitäten an Bord haben, haben wir natürlich auch viele ja, Geschmackskulturkreise. Und ich glaube, wenn du Gäste aus nur einem Land an Bord hast, dann kannst du relativ gut beurteilen, was wird dem Deutschen schmecken, was wird dem Italiener schmecken, wenn man da so verallgemeinern darf. Bei uns 40 Nationalitäten, 40 verschiedene. Du musst wirklich die Messlatte sehr, sehr hoch setzen, dass ein Gast aus Asien genauso begeistert ist wie jemand aus Neuseeland oder einer aus Deutschland und sagen, wow, das ist das, was mich überzeugt. Und das panasiatische Restaurant ist so das Paradebeispiel für mich. Das Red Ginger, was wir an Bord von fast allen unserer Schiffe haben.
Ich habe das Red Ginger vorhin gemeint. Ich habe Ember gesagt, aber ist ja Quatsch. Also das asiatische Restaurant ist natürlich das Red Ginger, nicht das Ember, ja.
Das passt beides sehr, sehr gut.
Ich bringe die Namen manchmal so ein bisschen durcheinander.
Es sind halt unterschiedliche Kulturkreise. Und das asiatische Restaurant, das begeistert durch authentische Küche. Das heißt, du hast wirklich ein Erlebnis abends. Das fängt an mit der Teezeremonie. Dann entscheidest du dich, welche Schwierigkeiten. Wusstest du, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade bei Stäbchen gibt? Also musst dich lernen.
Ja, für mich sind Stäbchen irgendwie Stäbchen. Ich komme ganz gut damit zurecht. Wo ist da der Unterschied?
Also die werden glatter, feiner, schmaler. Also es gibt wirklich von 1 bis 5 Levels. Also ich bin so in der Mitte angekommen. Mhm. Aber das macht das Ganze aus.
Und ist das dann böswillig? Also Böswilligkeit dem Gast gegenüber, dass es immer schwieriger wird? Oder haben diese Schwierigeren dann auch einen Vorteil?
Ich glaube, sie haben auch einen Vorteil, der sich mir aber noch nicht so ganz erschlossen hat. Ich bin ja ganz froh, wenn ich damit gut essen kann, aber wir geben halt unseren Gästen die Wahl und wir sehen, dass viele Asiaten dann auch eher ja die Metallstäbchen bevorzugen, die etwas flacher sind.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich Nudeln oder Reis glitschig mit ganz dünnen, glatten Stäbchen.
Wir sollten mal zusammen dort speisen gehen und wir lassen uns alle hinlenken. Also das sind halt so diese Erlebniskomponenten, die dazugehören.
Und das, aber ich kann mich erinnern, da kam eine Box, wo man sich verschiedene Stäbchenarten auswählt. Ich habe die ehrlicherweise eher so nach was ich hübsch fand, ausgewählt.
Aber bist gut zurechtgekommen.
Ja. Doch. Ja, ich bin ja viel unterwegs und bin ja. Asiatisch gehört so zu meinen bevorzugten Küchenräse. Asiatisch ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Küchen und Kulinariken in Asien. Aber das ist ein bisschen eine Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Deswegen.
Aber dann hast du wahrscheinlich auch den Wolfsbarsch bei uns an Bord probiert, den Bananenblatt serviert.
Oh ja, der schaut allein schon so toll aus.
Das ist ein Highlight. Das für mich so auch immer so eins, ja, und jetzt bin ich an Bord angekommen. Das steht dann bei mir wirklich, wenn ich im Regina bin, mit auf der Menükarte. Aber das sind genau diese Erlebnisse, die wir bieten. Die feinste Gastronomie. Und das Ganze kombinieren wir dann halt auch mit unseren Kochschulen an Bord. Dass Gäste zum Beispiel dort lernen, wie stelle ich ein authentisches Partei her? Wie rolle ich Sushi? Wirklich so Kleinigkeiten, die aber dann wirklich dieses Kulinarik und Kultur miteinander verbinden lassen. Und das passiert halt in allen unseren Restaurants, die wir an Bord haben. Alle Spezialitätenrestaurants sind bei unserem Reisepreis inklusive, sodass der Gast auch wirklich alles ausprobieren kann. Und du hast es eben angesprochen, wir hatten ein Restaurant an Bord, das hieß Ember. Das war halt diese authentisch amerikanische Küche, wie man sie kennt, die sehr, sehr beliebt bei unseren Gästen.
Also nicht die McDonald's-Variante von amerikanisch, sondern wirklich amerikanisch.
Richtig amerikanisches Essen, also wirklich ja, Spitzenrestaurants, Spitzengastronomie da gereicht. Sehr ähnlich natürlich auch dem Polo Grill, weil auch das ist ein feines Filet Mignon mit dem Lobsterschwanz oben drauf. Das gehört einfach mit dazu. Das macht einfach Lust auf Essen. Und wir schaffen es halt dadurch, dass halt alle unsere Restaurants eine eigene Galley, die Küche direkt angeschlossen haben, wirklich auf die Minute frisch zu produzieren.
Also das muss man vielleicht betonen. Das ist wirklich jedes einzelne Restaurant, das habe ich an Bord bei euch ja auch gesehen, jedes einzelne Restaurant hat direkt nebenan die zugehörige Küche. Das heißt, es gibt nicht so diese zentrale Küche auf Deck 3 oder auf Deck 4, wo dann fünf Restaurants raus bedient werden, sondern es hat eben jedes Restaurant seine eigene Küche, die auch eine eigene speziell für diese Kulinarik ausgestattete Ausrüstung hat, witzigerweise. Also da hat halt natürlich das asiatische Restaurant, ich erfinde jetzt was, weil ich weiß es nicht mehr im Detail, das asiatische Restaurant vermutlich eine große Wokstation und das Steakhouse vermutlich einen ziemlich guten, sehr, sehr heißen Grill, damit ich das Steak perfekt grillen kann. Also das, glaube ich, ist schon nochmal was, was man rausstellen muss, was bei euch ganz besonders ist, diese eigenen Küchen für jedes Spezialitätenrestaurant.
Einmal das, die Küchen, dass sie da sind und dass die Gäste sie auch sehen können. Also in unserem Jack's Restaurant zum Beispiel, da haben wir eine offene Küche. Das heißt, die Gäste können hineinschauen und sehen, wie die Speisen zubereitet werden. Das sind viele, viele Kleinigkeiten, die da Zahn in Zahn gehen. Wie du schon sagst, es ist nicht die zentrale Küche mit Aufwärmküchen dann, sondern es wird wirklich direkt am Restaurant, wie man es auch an Land kennt, produziert. Und so kann ich wirklich auch die Temperatur des Fleisches ganz genau kalkulieren und weiß, wie ich den Gargrad an den Tisch zum Gast bringe.
Also wie man das an Land in Top-Restaurants gewohnt ist. Ne? Die meisten Gaststätten an Land würde ich jetzt da eher nicht vergleichen wollen.
Also nicht mit dir im Restaurant, ich bin bei dir. Ich bin komplett bei dir. Gelingt uns aber auch nur, weil wir ja pro 10 Gäste rechnerisch einen Koch an Bord haben. Also auch da ist der Schlüssel sensationell. Und die Hälfte der Crew, die bei uns an Bord tätig ist, die ist ja grob gesehen für den gastronomischen Bereich da. Ob es im Servicebereich, in den Bars, in den Restaurants oder hinter den Kulissen, was Gäste häufig nicht wahrnehmen, passiert. Also ja. Das zeichnet uns aus.
Ja. Ich war ja gerade jetzt vor ein paar Monaten mit eurer ganz neuen Alura unterwegs und hatte die Freude, eine Penthouse-Suite zu haben. Das ist jetzt mir grundsätzlich mal egal, wie groß eine Suite ist. Das Spannende bei der Penthouse-Suite ist nur, dass sie einen Service mit inklusive hat, den man nicht bei allen Kabinen hat. Nämlich, dass man auch aus den Spezialitäten-Restaurants sich das Dinner in der Kabine oder auf dem Balkon servieren lassen kann. Und das habe ich ehrlicherweise, fand ich ganz großartig. Ich habe dann eben aus dem Red Ginger, aus meinem Lieblingsasiaten, haben wir uns ein 3- oder 4-Gänge-Menü bestellt, das uns unser Butler dann wirklich auf dem Balkon serviert hat. Und das ist schon nochmal, finde ich, eine ganz, ganz besonderes Erlebnis, was ich ehrlicherweise jetzt mir nicht sicher bin, bei welcher anderen Reederei es das noch gibt, auch aus den Spezialitätenrestaurants. Also ich kann natürlich schon In-Suite Dining aus dem Hauptrestaurant die Gerichte, aber dass ich auch aus dem Spezialitätenrestaurant mir auf dem Balkon die Gerichte servieren kann, das hat mich ziemlich begeistert, ehrlicherweise.
Und das macht es doch eigentlich auch aus, oder? Also das ist bei diesem Thema Individualität, Luxus auf einem Kreuzfahrtschiff für mich auch ganz oben. Ich speise auch total gerne morgens auf der Veranda zum Frühstück. Das heißt, ich bestelle mir gerne mein komplettes Frühstück. Wir sitzen draußen bei einer Tasse Kaffee und du beginnst den Tag in einer tollen Kulisse zum Beispiel. Und das sind für mich alles so Luxuselemente, wo ich sage, es wird auf meine individuellen Bedürfnisse komplett eingegangen.
Bevor wir jetzt über die Schiffe reden, ich habe die Alura gerade ja schon angesprochen. Lass uns nochmal ganz kurz auf ein Thema gehen, nämlich das ist viel diskutierte Thema All-Inclusive. Ihr habt gerade eure Inklusivleistungen nochmal wieder angepasst. Das passiert bei euch, glaube ich, relativ oft. Ihr stellt da öfter mal was um. Im Moment ist der Trend gerade wieder nach mehr Inklusive. Kannst du uns da ein bisschen ein Update geben? Was ist gerade inklusive? Ich glaube, das Neueste heißt jetzt Your World Included, wo wieder ja ziemlich viel drin ist. Ne?
Da ist ziemlich viel drin, aber es ist sehr viel drin, was Gäste auch wirklich in Anspruch nehmen. Wenn es um dieses Thema All-Inclusive geht, dann ist vor allem bei dem deutschen Gast immer, ja, es muss das gesamte Essen inklusive sein und alle Getränke, vor allem viel Alkohol.
Und das Trinkgeld ist bei Deutschen immer ganz wichtig, dass es inklusive
ist. Und das Trinkgeld, stimmt.
Also Servicegebühren, wie man auch immer es nennen mag.
Für die Crew halt, die Anerkennung. Und wir haben halt sehr, sehr viel von unseren Gästen gelernt. Dieser Gedanke, klassisches All-Inclusive mit zum Beispiel auch der Open Bar rund um die Uhr, ist für viele Gäste gar nicht so relevant, wie man es annimmt. Mhm. Bei uns hat der Gast eigentlich eine All-Inclusive-Rundumversorgung mit allen Speisen, mit allen alkoholfreien Getränken, mit dem Trinkgeld, mit den meisten Borderlebnissen, die hat wie Theater und Co. Und ein Internet. Komplett rundes Programm. Internet, wahnsinnig schnell, teilweise sogar schneller als mein Internet hier im Büro zu Hause in Düsseldorf, muss ich sagen. Er hat eine Rundumversorgung. Und was dann fehlt, ist eigentlich dieses Thema Landausflüge, alkoholische Getränke. Mhm. Und das ist jetzt neu mit Your World Included. Und da sind wir auch wieder bei so einem Stück Luxusgedanken. Wir lassen unserem Gast die Wahl. Was ist für dich wichtig? Möchtest du lieber zu den Mahlzeiten und zu den Restaurantöffnungszeiten die alkoholischen Getränke, Bier, Wein, Champagner mit inkludiert haben? Oder sagst du eher als Gast, mir ist es eigentlich viel wichtiger, Ausflüge zu machen. Dafür gehe ich auf die Kreuzfahrt und ich möchte ein Bordguthaben kostenlos bekommen, welche ich für Ausflüge einsetzen kann. Und durch dieses By Choice hat der Gast wirklich die Möglichkeit, individuell die Leistungen in Anspruch zu nehmen und letztendlich auch zu bezahlen, nur die er nutzt. Und was denkst du, was die meisten unserer Gäste wählen? Sind es die Ausflüge oder die alkoholischen Getränke?
Ich würde jetzt mal die Getränke vermuten.
Und das ist es gerade nicht.
Erstaunlich.
Es sind wirklich die Ausflüge.
Weil viele also mein Gedanke wäre jetzt eher zu sagen, naja, die Landausflüge Guthaben, das habe ich ja mit meinem Reisepreis irgendwie bezahlt. Das ist irgendwie so handfester, was den Gegenwert angeht. Bei den Getränken würde ich eher sagen, na, da kann ich auch mal so richtig über die Stränge schlagen und das so richtig schön ausnutzen. Finde ich spannend, dass die Leute da eher Landausflüge wählen.
Und das unterscheidet, glaube ich, wieder das Thema Ferienurlaub auf einem Schiff und einer Kreuzfahrt. Weil wenn ich mir anschaue, der Durchschnittsreisende ist mit Oceania knapp 3 Wochen unterwegs. 19 Nächte. Und für ihn am Stück. Das ist so die Durchschnittsreisezeit. Okay. Und für ihn, die meisten unserer Gäste sagen nicht, ich trinke nicht jeden Abend oder jeden Tag so viel Alkohol, als dass ich das für mich rechnen würde.
Also kann das man machen, aber bei 3 Wochen sagt die Leber bitte nicht.
Machst du in den Ferien vielleicht, wenn du eine Woche unterwegs bist oder auf dem Schiff verbringst, dann hat, glaube ich, dieses Thema Alkohol eine ganz andere Bedeutung. Dann gehört das einfach dazu. Spaß haben, gesellschaftlich akzeptiert. Bei uns ist es dann eher der Reisende, der sagt, Mensch, prima, ich möchte eigentlich das Landerlebnis haben. Ich möchte einen Go-Local-Ausflug machen. Ich möchte ganz viel einander leben. Und wenn ich dann abends mir die Flasche Wein teilen möchte oder das Bier an der Bar, dann zahle ich das lieber so. Aber ich möchte es nicht pauschal mitbezahlt haben, vielleicht in einem Ausmaß, das ich gar nicht so nutze. Und das ist das Spannende. Und das macht für uns halt diesen Luxury by Choice auch aus, dass der Gast da die Wahl hat, welche Inklusivleistungen sind für mich da. Aber rundum gesagt, all inclusive, der Gast hat alles außer Alkohol und Landausflüge inklusive in seiner Kreuzfahrt.
Mhm. Lass uns über die Schiffe ganz zum Schluss reden, wenn wir jetzt gerade schon bei Landausflügen bei dem Thema sind. Das ist ja so eine eurer Stärken und ihr habt natürlich auch eine Schiffsgröße, die gerade so in der richtigen Mitte ist, dass man auch in kleinere, speziellere Gebiete fahren kann. Und ihr habt eine Flotte von inzwischen 8 Schiffen, wo man auch ein bisschen diversifizieren kann. Ne? Also mit 2 Schiffen kann ich halt Mittelmeer und Karibik fahren und sehr viel mehr Möglichkeiten habe ich dann nicht, weil ich das natürlich abdecken muss. Mit 8 Schiffen kann man auch mal in die Südsee oder nach Südamerika oder eine Weltreise fahren. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wo ihr unterwegs seid und was da die Besonderheiten sind. Du hast gerade schon so auch diese Go-Local-Ausflüge angesprochen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
Die Besonderheiten ist wirklich, das Landerlebnis in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wenn du dir allein unsere Fahrpläne anschaust und vergleichst, dann siehst du, dass bei unseren Reisen sehr viele Übernachtaufenthalte stattfinden, wo das Schiff über Nacht im Hafen bleibt, wo wir lange Liegezeiten haben bis abends 20, 22 Uhr, wo wir unseren Gästen ermöglichen wollen, genau das zu erleben, weswegen ich unterwegs bin, Zeit an Land. Und da idealerweise, und da wandelt sich momentan auch das Bedürfnis der Reisenden, weg von klassischen Stadtrundfahrten oder Sehenswürdigkeiten besichtigen, hinzu, ich möchte Eindrücke mit nach Hause nehmen. Und für viele Gäste ist dieses Thema Eindrücke mit nach Hause nehmen viel wertvoller als ein Fotomotiv, das man den Nachbarn zeigen kann. So ein Paradebeispiel vielleicht, was ich selbst erlebt habe, das werde ich bis an mein Leben dann nicht vergessen und allen davon erzählen, egal ob sie es hören wollen oder nicht.
Das heißt, ich muss es mir jetzt auch anhören. Ich bin gespannt.
Du musst es dir anhören. Ich hatte einen Ausflug auf Menorca mal gebucht vor einiger Zeit. Da habe ich den Tag mit einer Schäferfamilie verbracht. Und ich konnte mir vorher da so gar nicht wahnsinnig viel vorstellen. Ich als Düsseldorfer kenne vielleicht ja Schafe von den Rheinufer, um halt ja das Gras kurz zu halten. Und wir waren in einer kleinen Gruppe und wurden einem Schäfer vorgestellt und haben den Tag mit ihm ja auf den Weiden und seinen Tieren verbracht. Und uns wahnsinnig viel unterhalten und viele Informationen mitgenommen. Es fing damit an, ja, Sprache. Er konnte gebrochen Englisch, ein paar Brocken Deutsch. Ich kann gut Englisch, ein paar Brocken Spanisch. Die anderen der Gruppe, ein Franzose war mit dabei, jemand aus Österreich. Wir hatten einfach Spaß. Wir haben von ihm sehr viel gelernt. Und dann kam mittags seine Frau und brachte Mittagessen. Und wir saßen da im Grunde, haben gemeinsam ja erzählt von unseren Tagesabläufen, von seinem Tageslauf. Dann kamen nach der Schulzeit die Kinder noch dazu. Und es war einfach ein Happening, einfach einen Tag in eine fremde Kultur oder für mich fremde Kultur einzutauchen. Weil ich glaube, auch das ist etwas sehr Wichtiges in der Wahrnehmung, dieses Akzeptieren oder Kennenlernen wollen von anderen, ja, vielleicht Lebensabläufen. Und Highlight war dann für mich, und deswegen erzähle ich das allen gerne, nachmittags setzte dieser Schäfer dann ein Schaf mir zwischen die Beine und drückte meine Schere in die Hand. Oh. Ich solle doch mal ein Schaf scheren. Und ich sagte ja, ich glaube, ich hatte mehr Angst vor dem Schaf als andersrum.
Das Schaf, glaube ich, vor dir aber auch dann.
Ja, der wusste nicht, wie gut
ich glaube, wenn es wusste, ne? Was mit ihm passiert, dann hätte es sich wahrscheinlich noch mehr gewehrt.
Das hat so ein Erlebnis, das habe ich mir nach Hause genommen. Und das ist für mich so ein bisschen...
Also Schaf hat es überlebt, das nur anzumerken, oder?
Na, es gab kein... Ja, doch, hat alles gut geklappt. Ich habe auch nur einen kleinen Irokesen geschnitten. Aber ein Erlebnis, was ich halt mit nach Hause genommen habe, weil ich ihn nicht vergessen werde. Mhm. Ich wüsste nicht, ob ich in Düsseldorf an Rhein mal eben zum Schäfer gehen kann und sage, lass mich doch mal ein Schaf scheren von dir. Dann jagt er mich auch vom Hof, glaube ich. Aber sowas sind halt... Sind so Erlebnisse, die kann ja keiner mehr nehmen. Und das gibt's halt überall auf der Welt. Ob man das in Bordeaux oder ja in der Region vom Médoc macht und mit einer Winzerfamilie den ganzen Tag unterwegs ist und da viel drüber lernt. Oder ob man in Amsterdam zum Beispiel eine komplett andere Grachtentour macht unter den Eindruck Ökosystem Gracht, wo man sehr viel lernen kann. Und das sind halt alles Erlebnisse, die ich sage immer moderne Reisende, der schon viel erlebt hat, der auch durch Geschäftsreisen vielleicht viel unterwegs war, dann sucht. Er möchte Dinge mit nach Hause nehmen, die vielleicht andere nicht so erlebt haben. Und da bin ich wieder bei dem persönlichen Eindruck, was ist eigentlich Luxus heutzutage? Und das ist halt für viele genau ein solches luxuriöses Erlebnis. In kleinen Bussen, in tollen Ambiente geführt von wirklich professionellen Guides. Aber das Ganze immer in einem internationalen Rahmen, sodass du halt auch wirklich die Eindrücke von allen anderen Mitreisenden mit aufnehmen kannst.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist so, ich bin natürlich sehr, sehr, sehr viel unterwegs und habe jetzt jede Stadtrundfahrt schon dreimal gemacht an den typischen Orten und bin deswegen selber jetzt auch sehr glücklich über solche Ausflüge. Ich war jetzt gerade in Island, wo wir dann eben auch in ein Haus einer isländischen Familie in einem kleinen Dorf zum Kaffee und Kuchen eingeladen wurden. Und das ist ein viel, viel intensiveres Erlebnis. Du kriegst einen ganz anderen Eindruck von der Kultur, von den Menschen dort. Und dann ist es im Grunde nicht so entscheidend, ob das jetzt eine relativ exotische Kultur, wenn man sich feststellt, in Grönland ist, oder ob das eine vermeintlich recht vertraute Kultur bei dem Schäfer in Spanien ist. Weil ich glaube, ein Schäfer in Spanien hat eine so grundlegend andere Lebenseinstellung und so grundlegend andere Lebensart, wie du das in Düsseldorf oder ich das hier in München habe, dass selbst so eine vermeintlich sehr nahe Kultur, glaube ich, ein sehr spannendes Erlebnis ist und einen an dem Tag ganz anders erfüllt, als wenn man das Kolosseum und den Eiffelturm und, ich weiß nicht, die Hermitage in Petersburg, das geht zurzeit nicht.
Die Zeit wird jetzt schwierig.
Das Stadion in Barcelona gesehen hat, das sind alles auch interessante Erlebnisse, aber sind bei weitem nicht so tief sitzend, auch in der Erinnerung dann später. Ne?
Das zeigt auch wieder, wie individuell die Erwartungshaltung jedes Einzelnen ist. Wir beide sind davon begeistert. Andere würden vielleicht sagen, was soll ich mir zum Schäfertag? Da gehe ich lieber in eine Bodega. Also das ist von den Möglichkeiten halt ganz, ganz wichtig, einfach zu verdeutlichen, das gibt es alles, das kann man machen. Und sobald man sich halt mit der Destination, mit der Region auseinandersetzt, hilft es vielleicht vielen auch einfach mal über den persönlichen Tellerrand hinauszuschauen.
Ich glaube, es schließt sich auch nicht gegenseitig aus. Ne? Also der Besuch in der Bodega, der kann entweder mit einem 50-Mann-Bus in eine 08, also kann sogar gut sein, aber du sitzt dann halt mit deinen 50 Deutschen zusammen in der Bodega, wirst abgefüttert und fährst wieder weiter. Oder du gehst eben in einer kleinen Gruppe oder auch mal individuell. Ne? Man kann ja auch mal, gerade wenn du sagst, über Nachtaufenthalt oder bis spät am Abend, da muss ich auch nicht unbedingt einen Gruppenlandausflug machen. Da habe ich einfach Zeit, dann mich am Abend selber mal in eine Tapas-Bar in Spanien zu setzen und das ganz individuell zu erleben. Und dann habe ich ja auch dieses Bodega-Erlebnis mit der lokalen Kultur, weil ich eben nicht in der großen Gruppe da reingesetzt, abgefüttert und weitergeschoben werde. Na, das ist, glaube ich, schon, macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied. Jetzt habe ich dich zu sehr abgelenkt eigentlich mit diesen Go-Local-Ausflügen. Ich wollte eigentlich wissen, wo seid ihr überall unterwegs? Wo habt ihr besondere Routen?
Also wir sind weltweit unterwegs zu den Jahreszeiten, wo jeweils die ideale Reisezeit in einer Region ist. Also grob gesagt, in unserem Sommerhalbjahr sind wir eher auf der nördlichen Hemisphäre unterwegs, in unserem Winterhalbjahr eher im Süden. Aber die beliebtesten Ziele, die wir haben, die lassen sich relativ schnell momentan definieren. Also sobald wir Südamerika und Amazonas rufen, sind die Gäste begeistert. Allein dieses Erlebnis, und du bist reiseerfahren, ich vermute, du warst schon auf dem Amazonas.
Nee, der fehlt mir noch.
Oh, okay, dann müssen wir da gemeinsam
mal. Wenn du mal eine Kabine hast oder zwei, fehlt eine für dich, eine für mich, bin ich sofort dabei.
Machen wir. Allein wenn du vom Atlantik durch das Amazonas-Delta in den Amazonas kreuzt, du kommst wie eine andere Welt rein. Du fährst Richtung Urwald, du fühlst dich um hunderte von Jahren zurückversetzt. Das ist eine Destination, eine Reise, die ist einfach beliebt bei europäischen und insbesondere bei deutschsprachigen Gästen. Das andere...
Weißt du eigentlich, woher das kommt, dass Südamerika bei Deutschen so beliebt ist?
Ich kann es nicht definieren. Vielleicht, weil es so weit und so exotisch anders ist. Es ist halt was komplett anderes. Wenn du merkst, 7000 Kilometer ohne Brücke, fährst du einen Strom entlang und du hast nur so kleine Schiffchen, die kreuzen als Fähren. Es wird immer gut gegangen. Das ist was Besonderes. Das andere ist halt Asien. Asien, sobald in irgendeinem Reiseverlauf Japan, gar Tokio mit dabei ist, wird das momentan wahnsinnig stark nachgefragt. Aber da kann ich dir auch eine relativ gute Begründung geben. Es ist einfach von der Preiswürdigkeit mit der Kreuzfahrt sehr viel günstiger, vor allem Japan zu bereisen, als wenn man es mit einem Hotelaufenthalt vergleichen würde und dann mit Überlandtransfers. Also von daher, das ist extrem beliebt.
Das sind tatsächlich die Hotels an Land, gerade in größeren Städten wie Tokio, sind da tatsächlich pro Nacht teurer, als bei euch die Nacht am Schiff kostet. Obwohl am Schiff natürlich das ganze Essen, Entertainment, all die Dinge ja schon auch noch mit dabei sind. Ne?
Und das kommt hinzu, genau richtig. Also du hast, wenn du magst, die gesamte Versorgung natürlich an Bord und gehst nur so an Land. Und das ist halt... Ja, vor allem in Japan nicht der Fall, also von der Preiswürdigkeit. Und was absolut beliebt ist, sind Montana oder Reisen von Südafrika aus. Entweder Richtung Indischen Ozean, Richtung Asien oder, was so ein bisschen ja aus der Not geboren war, weil der Suezkanal ja lange Zeit nicht befahrbar war, in Klammern ist, dass halt die Westküste Afrikas dann auf anderen Kreuzfahrtschiffen bereist wird. Und da kommt es auch so ein bisschen in eine andere Welt rein. Da merkst du wieder, du hast aber mal Länder und Häfen, die sind gar nicht so vorbereitet auf Kreuzfahrtschiffe, auch wenn sie kleiner sind wie unsere. Und auch das lieben halt die abenteuerlustigen Gäste, die sich dann sagen, ja, das will ich erleben. Ich will nicht alles perfekt für mich in meiner Bubble haben, wie du es eben so schön in der Bodega beschrieben hast, sondern ich bin auch in Anführungszeichen mutig genug, mich auf ein solches Erlebnis einzulassen.
Das finde ich persönlich ja so eine der wirklich großartigsten Vorzüge. Das herausragendste Vorteil von Kreuzfahrten, ehrlicherweise, dass man ja sein Schiff dabei hat, man kann sich wohin trauen. Also viele werden das wahrscheinlich nicht bewusst wahrnehmen oder wenn sie es wahrnehmen, nicht bewusst zugeben. Aber ich sage das einfach mal ganz offen, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich überhaupt keine Berührungspunkte bis jetzt hatte, na, dann bin ich eher so ein bisschen der ängstliche Mensch. Also ich war früher jetzt auch nicht so jemand, der mit Begeisterung diesen Ausflug zum Schäfer gemacht hat, bis ich das erste Mal ausprobiert habe und gemerkt habe, wie toll das ist. Aber das Kreuzfahrtschiff gibt einem, finde ich, ganz oft so diesen Rückhalt, das Rückzugsgebiet ganz in der Nähe. Ich kann irgendwo hinfahren, wo es ganz beängstigend vielleicht auch ist, unterbewusst. weil ich weiß, ich habe so das Schiff, wo ich zur Not so die 2 Schritte zurückgehen kann und bin gleich wieder ganz schnell zu Hause und in Sicherheit unter Anführungszeichen, sodass man sich da auch in Regionen und in Gebiete und zu Menschen trauen kann, die man sich vielleicht einfach mal dahin fliegen mit einer klapprigen afrikanischen Airline und dann darauf angewiesen ist, dass man in 2 Wochen von den Buschpiloten wieder abgeholt wird, nicht trauen würde. Und mit dem Schiff kann man da einfach hinfahren. Das finde ich so einer der großartigen Vorteile von Kreuzfahrt. Und da habt ihr natürlich bei euren Routen viele, viele Möglichkeiten, mehr als bei den ganz großen Schiffen.
Definitiv. Es sind dann die kleineren, die Boutiquehäfen oder wo wir mal eben an Land tendern, weil mit weniger Gästen ist auch das an Land tendern keine große Herausforderung. Aber ein zweiter großer Vorteil des Kreuzfahrtschiffes ist, glaube ich, gerade heutzutage, das Schiff muss auch nicht überall hinfahren. Sollte irgendwas sich ergeben, dass eine Region eine Zeit lang nicht wirklich bereisbar ist und ich habe eine Pauschalreise gebucht, dann bin ich erstmal an die Region gebunden. Das Schiff kann relativ einfach umrouten und ich kann trotzdem meine Reise oder meinen Zeitraum an Bord eines Schiffes verbringen. Und das ist die zweite große Flexibilität, die natürlich eine Kreuzfahrtreise bietet. Unabhängig davon, dass ich weiß, wohin ich abends wieder zurückkomme und dass ich auch weiß, dass das, was ich abends zu essen bekomme, mir definitiv schmecken wird, meinen Standards entspricht.
Jetzt haben wir über Schiffe ja schon ein bisschen gesprochen zwischendrin, aber wir haben eigentlich nie so genau über eure Schiffe, über eure Flotte gesprochen. Wir waren gerade auf der Alura ja zusammen den Sommer. Ihr plant auch schon noch eine neue Schiffsklasse, Sonata-Klasse 2027, 2029. Finde ich übrigens ganz toll, dass das Schiff Arietta heißen wird. Also mal eine sehr schönen Namen, nicht die dritte Luna und die siebte Viva. Also auch sehr schöne Namen, finde ich. Aber ihr baut noch kräftig weiter. Die Flotte wird immer größer. Kannst du da mal ein bisschen Überblick über eure Flotte und auch über die Pläne geben?
Ja, also momentan haben wir 8 Schiffe, die im Dienst sind. Inklusive der Allura, die du gerade angesprochen hast, unserem Neubau. Das sind letztendlich diese 8 Schiffe, die sind aufzuteilen in 2 Größen. Wir haben 4 etwas kleinere Schiffe, das sind die Regatta-Klasse-Schiffe. Die haben eine Kapazität von maximal 680 Passagieren an Bord, also 340 Kabinen. Und die anderen 4 Schiffe sind etwas größer mit einer Kapazität von 600 Kabinen, maximal 1250 Gästen, die an Bord sind. Und das ist halt für heutige Verhältnisse. Du wirst mir recht geben, das ist eher kleinere Schiffe. Wenn man sieht, wo so die Dimensionen hingehen, bei vielen Gleisen so schön Volumenreedereien.
Ja klar, im Vergleich zu 6.500 Passagiere ist 1.200 klein, ja, muss man so sagen. Ne? Vor 20 Jahren hätte man jetzt 1.200 nicht als klein bezeichnet, aber auch nicht als riesengroß. Ja, das heißt, ja, auch vor 20 Jahren waren die Schiffe schon keine Riesenschiffe.
Und das ist das halt, diese Verhältnismäßigkeit, die wahnsinnig wichtig ist heutzutage. Und mit einem solchen Schiff mit 1200 Gästen oder halt mit den kleineren Schiffen mit 680 Gästen kannst du genau diese Häfen anfahren, die keine riesen Infrastruktur bieten müssen, wo vielleicht 50 Ausflugsbusse gleichzeitig parken können, sondern du kannst da wirklich so ein bisschen abseits der üblichen touristischen Pfade auf Reisen gehen mit uns. Und ja, wir bauen weitere Schiffe. Du sprachst es eben an, die Sonata-Klasse. Also insgesamt sind noch 4 Schiffe in der Pipeline bis zum Jahr 2035. Die nächsten 2 sind jetzt letztendlich für 27 und 29 fixiert und werden von den Größenverhältnissen her ähnlich sein, wie wir momentan uns aufgestellt haben mit Vista und Allura. Da werden aber die ganzen Detailsinfos jetzt Ende des Jahres dann bekannt gegeben werden. Aber wo wir uns definitiv treu bleiben, das ist das generelle Konzept von Oceania Cruises, dass letztendlich, egal auf welchem Schiff der Reisende unterwegs ist und er denselben Komfort, dieselben Annehmlichkeiten findet, zurzeit eher noch mit einer Größendifferenzierung in etwas kleineres Schiff zu einem etwas größeren Schiff. Aber das Reiseerlebnis an sich als solches an Bord soll an Bord aller Schiffe bestmöglich ähnlich sein. Weil wir sehen es, jemand, der mit Oceania Cruises reist, der entscheidet sich nicht primär für ein Schiff, sondern für die Reise. Er sagt, ich möchte nach Australien, Neuseeland und dann, welches Schiff fährt er denn? Und dann, das ist halt unser Hauptkonzept, da wirklich das Reiseerlebnis auf der gesamten Flotte durchgehend ähnlich zu haben.
Und dann seid ihr ein bisschen flexibel, weil ihr unterschiedliche Schiffsgrößen habt, sodass jetzt ein Amazonas würde man wahrscheinlich nicht mehr der Sonata-Klasse fahren und die kleinen Häfen griechischen Inseln würde man vielleicht nicht Da würde man eher mit den kleinen Schiffen dann anfahren. Und wenn ich jetzt in der Karibik fahre, da ist die Infrastruktur wesentlich besser. Selbst in kleineren Häfen fahren könnte man wahrscheinlich eher mit den großen fahren. Also da, glaube ich, seid ihr einfach auch flexibel, jede Art von Destination zu bedienen und die Größe des Schiffs dann gar nicht so entscheidend ist, sondern man passt das Schiff der Destination an und dass es eben gerade passt, oder?
Genau, richtig. Und halt der Nachfrage. Wenn wir sehen, dass eine Region besonders stark nachgefragt ist, wie zum Beispiel zurzeit um Alaska, dann setzen wir dort auch sehr gerne mal ein etwas größeres Schiff ein, wie zum Beispiel die Riviera, mit dem wir aber trotzdem immer noch ja die Standards bieten können, das Anlegen an eher kleineren Häfen Reisen anzubieten, wo auch an Land getendert werden muss, weil einfach kein großer Pier vor Ort.
Naja, und Alaska ist ein Fahrgebiet, da ist ja eure Schwester Reda, NCL ist da ja mit 4.500, 5.000 Passagierschiffen unterwegs. Also da könnt ihr natürlich schon nochmal was anderes bieten und vor allem eben Häfen anlaufen, die mit den ganz großen, mit einer Norwegian Bliss oder sowas nicht anlaufbar sind.
Ganz bestimmt, ja.
Mike, wir neigen uns zeitlich schon ganz, ganz rasant dem Ende unserer Podcast-Episode. Habe ich noch was ganz Wichtiges vergessen?
Ich glaube, wir haben viel besprochen. Das Allerwichtigste, was ich aber nochmal betonen möchte, ist, dass wir uns ja als Reederei eigentlich unterscheiden von herkömmlichen Seereisen oder Kreuzfahrten. Also für uns wirklich das Allerwichtigste. Unser Gast soll mit einer gesunden Neugier an Bord kommen, viel Neues erleben und sehen zu wollen und den ursprünglichen Gedanken der Kreuzfahrt wieder erleben. Ich fahre über Nacht von einem Hafen zum nächsten, von einem Land zum nächsten, aber verbringe eigentlich ganz viel Zeit an Land und möchte ganz viel Neues kennenlernen.
Dann frage ich dich jetzt am Ende noch, weil ich habe ja einen echten Insider hier, dann auch nochmal nach einem Insider-Tipp. Was ist denn der richtige Zeitpunkt, um eine Reise, Kreuzfahrt generell, aber speziell mit Oceania Cruises, zu buchen? Du sitzt ja da an der Quelle, du weißt ja, wann die Preise tendenziell am günstigsten sind. Willst du das unseren Hörern verraten, wann der richtige Zeitpunkt ist? 3 Wochen vorher, 2 Jahre vorher, irgendwo dazwischen?
Also es fängt ganz klar von der Route, von der Destination ab. Wenn ich ein klassisches Sehnsuchtsziel bereisen möchte, wie zum Beispiel Japan zurzeit, dann muss ich wirklich sehr lange im Voraus buchen. Wir sind momentan so weiter für unsere Fahrpläne für Herbst, Winter 27, 28 bereits veröffentlicht haben. Und da sehen wir eine große Nachfrage bei genau diesen Destinationen, die was ganz Besonderes sind.
Das heißt, da ist einfach das Risiko, dass die Reise ausgebucht ist, wenn ich nicht frühzeitig genug buche.
Viele Reisen sind schon sehr, sehr stark gebucht, zum Teil schon ausgebucht. Es sind halt keine austauschbaren Reisen. Da haben wir wenig Wettbewerb, wo man sagen könnte, dann kann ich halt mit einer anderen Reederei was Ähnliches fahren. Und von daher kann ich da nur empfehlen, sehr, sehr frühzeitig zu buchen. Und dann bekommt der Gast auch mit unserer Bestpreisgarantie oder Bestpreis-Leistungsgarantie die Gewissheit, wenn er früh bucht, wird er niemals zu viel bezahlt haben. Das heißt, wir werden ihn nicht enttäuschen, dass die Preise sinken. Und er dann ja gefühlt mehr Geld bezahlt hat als ein klassischer Last-Minute-Kunde. Weil zum einen, bei solchen Reisen wird es keine Last-Minute-Kunden geben, weil die Schiffe ausgebucht sind. Sollte was am Preis passieren, hat er die Garantie, dass der Preis angepasst wird für ihn auf das entsprechende Level.
Ah, okay. Das heißt also, ich kann eigentlich generell nicht verlieren, wenn ich frühzeitig buche, weil wenn der Preis später sinken würde, würde ich auch diesen günstigeren Preis bekommen.
Genau, richtig. Okay. Genau. Und bei anderen Reisezielen, wie zum Beispiel bei uns das Mittelmeer, da muss ich nicht 2, 3 Jahre im Voraus buchen. Da bin ich bei dir. Da lässt sich auch relativ spontan eine solche Buchung noch generieren. Aber für unsere Zielgruppe aus Europa gesehen, ist das Mittelmeer nicht ganz so spannend, wie es vielleicht für den amerikanischen Gast oder den Asiaten oder den Australier, Neuseeländer ist. Also von daher ist das immer so ein bisschen zu unterscheiden, in welcher Region möchte ich reisen und wo soll es hingehen.
Wobei ich jetzt finde, ihr lauft auch so schöne Inseln wie Milosch oder sowas an, kann man schon durchaus auch mal Mittelmeer machen, finde ich persönlich immer ganz spannend eigentlich im Mittelmeer nochmal neue Häfen, neue Ecken zu entdecken oder auch in Städten, von denen man gefühlt schon 5-mal war, Civitavecchia, Rom, Barcelona, solche Orte, dann oder auch Neapel ist so ein Ort, wo man glaube ich 20 Mal hinfahren kann und immer noch was Spannendes Neues entdecken kann. Ich finde es auch ganz spannend, im Mittelmeer immer wieder noch neue Dinge zu entdecken, von denen man nicht gedacht hat, dass es da noch was Neues gibt.
Da bin ich komplett bei dir. Und da muss ich wirklich nicht weit weg. Bordeaux ist für mich so ein Paradebeispiel. Viele Reedereien haben ja in ihrem Fahrplan Bordeaux stehen. Wir fahren wirklich ins Zentrum. Wir fahren die Giron runter und liegen an den Brücken. Und der Gast geht an Land und ist im Herzen von Bordeaux, von der Stadt Bordeaux. Und das sind so die Kleinigkeiten. Oder was für mich dann, und das wiederholt auf der anderen Seite der Welt, warst du schon mal in Ishigaki?
Nee, wo ist das?
Ishigaki ist mitten im chinesischen Meer.
Okay.
Das ist so die Ferieninsel der Japaner. Man kommt dort morgens an, wird wach und ist erstaunt und denkt, wow, ich bin in der Karibik gelandet. Und das sind so diese kleinen Highlights, ob im Mittelmeer oder irgendwo anders auf der Welt. Das sind Reiseziele, mit denen man Menschen überraschen kann und selbst uns Europäer halt ja vor der Tür quasi überrascht.
Mike, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du heute in unserer Podcast-Episode zu Gast warst. Ja, als derzeitiger Sponsor von Cruise-Tricks bin ja fast ich der Gast hier. Also ich habe mich einfach sehr gefreut, dass wir die Folge gemeinsam machen konnten und ich glaube, wir haben den Hörern einen ganz guten Eindruck vermitteln können, für was Oceania steht, was Oceania besonders macht. Und ich finde auch, wenn man dich so anguckt, wie sympathisch Oceania auch ist.
Das hast du sehr nett gefragt. Wenn man mich im Podcast und keiner kann mich sehen, nein.
Aber hören.
Ich bedanke mich auch herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach über Oceania heute mit dir zu erzählen. Und wo du ja schon die eine oder andere Kreuzfahrt mit uns gemacht hast, das Ganze auch aus deinem Gesichtspunkt nochmal erläutert hast.
Wir werden uns bald wieder auf einem eurer Schiffe sehen.
Bis dann. Danke, danke.
Tschüss. Servus.
Tschüss.
Soweit also mein Gespräch mit Mike Schlöter von Oceania Cruises. Und eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in schon einer Woche wieder, denn es war ja eine außer der Reihe Episode, die wir zusätzlich unseren Hörern geben. Deswegen gibt es hier natürlich auch keine Aftershow. Und nächste Woche sind wir wieder hier. Und zwar eben wirklich wir, Jerome Brunel und Franz Neumeier. Und ich bedanke mich heute ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, servus.